Seid ihr bereit für die Predigt? Die Serie heißt Vom Propheten Daniel lernen und der Untertitel heute lautet Kompromisslos leben, auch wenn die Zeiten schwerer werden. Wie können wir in einer Gesellschaft, die oft so gottlos ist und alles andere macht, wie für Gott zu leben, wie können wir da ein Zeichen setzen? Ist es überhaupt möglich, für Gott wohlgefällig zu leben in dieser Zeit? Ich glaube ja, und wir können im Buch Daniel im Alten Testament ganz, ganz viel lernen. Wir haben ja schon gesehen in den vergangenen Sonntagen, was für eine beeindruckende Persönlichkeit Daniel doch war. Wie viel wir uns da abschauen können, wie wir inspiriert werden von diesem Mann Gottes in so vielen Bereichen. Daniel wurde ja verschleppt aus seiner Heimat, aus Jerusalem, ging es für ihn nach Babylon, das altertümliche Baden-Baden. Ein Markenzeichen für Glanz, für Erfolg, für Reichtum, für Geld, aber auch für Gier. Daniel und seine Freunde, die da verschleppt wurden, an den Königshof kamen, die mussten lernen, in einer ungläubigen Gesellschaft Stellung zu beziehen. Da, wo es so viele Fremde und andere Götzen gab, da standhaft zu sein, nicht einzuknicken und eben kompromisslos zu sein. Und ich möchte über einige Bereiche sprechen, wo Gott uns helfen will, wirklich einen Stand einzunehmen und ein kompromissloses Leben zu führen. Und bevor du jetzt dich hinsetzt und mir eine E-Mail schreibst, möchte ich auch sagen, es gibt Bereiche im Leben, da sind Kompromisse durchaus sinnvoll. Zum Beispiel in der Ehe oder in der Familie ist es unbedingt notwendig, dass man aufeinander zugeht. Und da sind Kompromisse durchaus sinnvoll. Aber es gibt Bereiche im Leben, da dürfen wir keine Kompromisse machen, weil sie tödlich sind, weil sie zerstörend sind. Daniel war sehr, sehr kompromisslos in einigen Bereichen. Zum Beispiel war er absolut kompromisslos in seinem Glaubensleben. Seine Freunde, die da mit ihm nach Babylon verschleppt wurden, das waren Leute, die ihren Glauben auch angesichts großer Gefahr immer noch standhaft bezeugten. Da war ein Hanania, sein Name lautet, Gott ist gnädig, oder Michael, wer ist wie Gott, oder Asaja, Gott hilft. Und diese Männer, sie waren schon 15 Jahre da am Königshof, sie waren schon in hohen Regierungspositionen. Da fiel dem König, dem Nebukadnezar, wieder mal etwas Neues ein und er machte ein goldenes Standbild und er ließ verkünden, jeder, der sich nicht niederwirft vor diesem Götzenbild, der wird nicht mehr lange leben, den bringt er um. Jetzt haben sich da drei Männer, die Freunde von Daniel, dem nicht gebeugt, während alle anderen sich niederwerfen beim Signal und diesem Götzen ihre Anbetung huldigen, stehen drei aufrecht da. Es wird ihnen eine zweite Chance gegeben und das zeigt auch an, dass sie im hohen Ansehen waren, weil sonst wäre gleich aus gewesen mit ihnen, aber es wurde ihnen eine zweite Chance gegeben und sie bleiben immer noch standhaft, kompromisslos in ihrem Glaubensleben. Daniel 3, Vers 17, da finden wir einen Vers, der so stark ist, so aussagestark und so viel zeigt von einem kompromisslosen Glauben, auch angesichts herausfordernder Zeiten. Da sagen die drei zum König, unser Gott, dem wir dienen, er kann uns aus dem Feuer, weil der Feuerofen wurde ihnen angedroht, er kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber, und jetzt dieses Aber ist so zentral und so wichtig, aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung, sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Hast du schon mal erlebt, wenn das Gesicht eines Menschen sich vor Wut verzerrt? Und dann ordnet er an, den Ofen 7-mal stärker als gewöhnlich zu heizen. Der wollte es ihnen dann so richtig zeigen. Er hat gesagt, ich zeige euch, wo der Hammer hängt und wer am längeren Hebel sitzt. Und was so beeindruckend ist, dass die Freunde Daniels sagen, wir machen unseren Glauben und unseren Glaubensgehorsam Gott gegenüber, wir machen ihn nicht abhängig von äußeren Umständen. Ich kenne Menschen, die Solange die Sonne scheint, ist das mit dem Glaubensleben alles gut und kein Problem. Aber sobald es schwierig wird, knickt auch der Glaube ein. Und wir können hier lernen aus dieser Geschichte, dem war bei diesen Männern nicht so. Sie haben gesagt, am Ende siegt Gott immer, ob wir hier jetzt aus dem Feuerofen gerettet werden oder ob wir zu unserem Herrn und unserem Gott gehen, indem wir sterben. Wir werden standhaft bleiben. So ein starkes Bekenntnis des Glaubens, ein Bekenntnis, das übrigens Hunderttausenden von Märtyrern Kraft gegeben hat, durchzuhalten. Hunderttausende von Menschen, die ihr Leben gegeben haben. In diesem Fall kommt Gott in den Feuerofen und er rettet diese Männer. Und die Geschichte sagt uns, nicht mal der Hauch von etwas Verbrannten war an ihm. Die Soldaten allerdings, die die Freunde Daniels zum Ofen brachten, die verloren ihr Leben, weil die Hitze so groß war. Übrigens, wie schräg auch, 7-mal heißer. Er war schon heiß genug, der Ofen. Aber Nebukadnezar, er schäumt vor Wut. Es stinkt ihm, dass da jemand seine Anforderungen nicht gehorsam leistet. Und er sagt, 7-mal stärker den Ofen anheizen. Wäre doch viel gescheiter gewesen, zu sagen, wir lassen den Ofen, wie er ist. Ist vielleicht die Qual noch etwas länger. Aber stattdessen völlig im Blödsinn und in der Wut entscheidet er das ebenso. Dann sehen wir im Buch Daniel, dass es ein kompromissloser Glaube war, der nicht nur aus dem Feuer herausgerettet hat, sondern auch vor dem Rachen der Löwen. Das babylonische Reich war untergegangen und ein Meder mit 62 Jahren kam an die Macht. Die Ära des Medo-Persischen Reiches brach an und ein König mit Namen Darius hatte nun das Sagen. Wie hat er sein Reich verwaltet? Na, sehr geschickt. Er hatte 120 Verwalter eingesetzt und über diesen 120 wieder 3 Leute, die da das Aufsehen hatten. 3 Fürsten. Einer dieser Fürsten war Daniel, mittlerweile vermutlich schon im höheren Alter, so um die 80. Und er war viel fähiger wie seine beiden anderen Kollegen. Er muss sich wohl ausgezeichnet um seine Statthalter gekümmert haben. Er konnte Probleme schnell erkennen und auch lösen. Und das alles tat er zur Zufriedenheit des Königs und er war echt angesehen. Selbst Unruhen, die entstanden sind, da war in der Lage, nüchtern genug zu sein, das einzuschätzen und dann angemessen zu reagieren. Also wirklich fantastisch. Woran hat es gelegen, dass Daniel in seiner Arbeit so exzellent war? Die Bibel gibt uns Aufschluss darüber und du musst nur ins 6. Kapitel schauen. Im 4. Vers wird uns das gesagt. Da heißt es, Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Gott hatte ihm einen überragenden Geist geschenkt. Und weißt du was? Gott schenkt dir und mir einen überragenden Geist, der uns exzellent macht in diesen heißen Zeiten. Es ist der Heilige Geist, der dir geschenkt wird, der dich inspiriert, der dir hilft, auch angesichts von schwierigen Herausforderungen, trotzdem Gottes Weg zu gehen. Glaubte Daniel nur in den guten Zeiten? Nein, er glaubte Gott auch in den herausfordernden und in den schwierigen Zeiten. Da wird ihm geneidet von den anderen, dass er so weise ist, dass so ein exzellenter Geist in ihm ist. Und was passiert? Na, sie versuchen ihm eine Falle zu stellen, aber sie finden nichts, was irgendwie anklagenswert war. Und so wird ein Plan ausgeheckt. Man sagt, wir werden mal eine Zeit ausrufen, wo niemand irgendeine Bitte außer an den König stellen darf. Sie wussten ja, Daniel betet regelmäßig. Übrigens, sehr interessant, das Buch Daniel zeigt uns auch auf, wie sein Gebetsleben aussah. Zunächst heißt es, dass er betete, wie er es zuvor auch immer zu tun pflegte. Das zeigt uns an, da war eine sehr gute Gewohnheit drin. Keine hohle Tradition, keine Religiosität, sondern er hatte eine gute Gewohnheit, sich regelmäßig, die Bibel sagt, 3-mal am Tag zurückzuziehen und zu beten. Er tat das, indem er in sein Obergemach ging. Er zog sich also zurück an einen Ort, wo er ungestört war. Jesus nennt das im Matthäus-Evangelium im 6. Kapitel, Vers 6, die Kammer, die wir abschließen, um ungestört das Gespräch mit Gott zu suchen. Warum? Weil unser Alltag, genauso wie es damals bei Daniel war, gefüllt ist mit vielen Ablenkungen. Hey, Daniel war ja einer der obersten Staatsmänner. Stell dir mal vor, wie oft jemand etwas von ihm wollte. Und so zieht er sich 3-mal am Tag zurück, er geht dabei auf seine Knie, er öffnet die Fenster und schaut Richtung Jerusalem, weil er wusste, da gibt es eine Verheißung, die ausgesprochen war. Wenn ihr mal in der Fremde seid, betet Richtung Jerusalem. Ihr werdet wieder zurückgeführt werden. Was heißt das für uns heute? Es heißt für uns, dass wir uns auf die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, konzentrieren. Das bedeutet Fenster öffnen, das bedeutet gen Jerusalem. Übrigens, Fenster öffnen bedeutet auch, dass unser Gebetsleben nicht eine Geheimsache wird. Schau, du hast deinen Chef mit Gattin eingeladen zum Abendessen. Bevor es losgeht, betest du normalerweise vor dem Essen. Wie wirst du es handhaben, wenn dein Chef, der von Gott noch gar nichts weiß, plötzlich am Tisch sitzt? Oder in der Kantine, in der Mensa, wo auch immer. Wie öffentlich ist unser Glaube? Und wir werden gleich noch sehen, wir kommen nicht als die Oberlehrer dahin und texten die Leute zu und versuchen ihnen irgendwie Glauben einzubläuen. Nein, das ist ja immer etwas Freiwilliges, der Glaube. Daniel wurde verleumdet, er bleibt treu, er betet. Und nachdem er betet, weißt du, was passiert? Eigentlich müsste man sagen, hey, Gebet wendet sofort die Situation. Dem ist aber nicht so. Bei ihm, es verschlimmert sich zunächst. Anstatt, dass er bewahrt wird vor der Löwengrube, wird der Befehl gegeben, schmeißt ihn hinein. Und ich möchte dir jede Illusion rauben, dass das irgendwie so ein romantischer Ort war, wie es in meiner Kinderbibel dargestellt wird. So, da liegt der Daniel und macht sich's bequem auf den Löwen. Dem war nicht so. Hey, das war eine richtig heiße Erfahrung. Er wird in die Grube geworfen. Erstens mal, es hat gestunken dort. Hey, allein das. Boah. Und dann zu wissen, überall sind hungrige Löwen, die nur darauf warten, zuzuschnappen. Da wir lesen, er wird hineingeworfen und am nächsten Morgen kommt der Darius nach einer unruhigen Nacht, die unruhige Nacht sollte eigentlich Daniel haben, kommt er an die Grube und er ruft, Daniel, wie sieht's aus? Und dann steigt Daniel unversehrt herauf. Man müsste meinen, oder man liest das so schnell, aber hey, da wird eine Nacht zu einer Ewigkeit. Wie im Krankenhaus, du findest keinen Schlaf, der Schmerz ist da und eine Minute zieht sich hin und du sagst, wird diese Nacht je vorbeigehen? Genauso ging es Daniel, aber er hielt durch, er war standhaft. Und die Bibel sagt uns, die Engel Gottes haben den Rachen der Löwen zugehalten. Daniel war absolut kompromisslos in seinem Glaubensleben. Er hatte klare Werte und diese Werte ließ er nicht aufweichen, sondern er stand zu seinem Gott und er war treu in allen Dingen, sagt uns die Bibel. Heute, ich freue mich so sehr über die vielen Täuflinge und es wird darum eine kompakte Predigt werden, weil wir dann auch gleich zur Taufe gehen. Und diese Taufe bedeutet, jeder dieser Menschen, der heute ins Wasser steigt, bezeugt damit, ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen, ich lasse mein altes Leben hinter mir und ich starte 100% durch mit Gott. Das bedeutet die Taufe. Ich beerdige meinen alten Menschen und ich stehe in der Auferstehungskraft Jesu auf in ein neues Leben hinein. In der vergangenen Woche schrieb mir ein Ehepaar, hallo Pastor Markus, wir haben Nachwuchs bekommen und wir würden uns freuen, wenn du in unserer Kirche, das ist außerhalb, nicht hier im Gospelhaus, unser Baby taufen würdest. Ich habe mir dann die Zeit genommen, um ausführlich zurückzuschreiben. Erstmal natürlich gratuliert und mich mitgefreut mit dem Töchterlein, das zur Welt kam. Und dann habe ich zurückgeantwortet, ich bin ja Pastor einer evangelischen Freikirche. Wir haben das evangelische Glaubensbekenntnis, aber Freiwilligkeit ist uns ganz arg wichtig, sowohl in den Finanzen. Wir ziehen keine Kirchensteuer ein, sondern jeder gibt freiwillig das, was er denkt, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und das Zweite ist, wir taufen nur aufgrund einer eigenen persönlichen Entscheidung. Und dazu darf niemand gedrängt, niemand gezwungen werden, sondern das ist etwas Freiwilliges. Und aufgrund einer eigenen Entscheidung. Und wir handhaben es wie Jesus, Matthäus 19, wir segnen die süßen Babys. Und wir beten für die Eltern um Weisheit. Und das tun wir genauso wie Jesus. Warum? Im Neuen Testament, du findest keine einzige Bibelstelle, in der ein Säugling getauft wurde. Wenn du eine findest, gebe ich dir 1 Million Euro. Ach was, wir machen 10 Millionen draus, okay? Oder so viel du willst. Du wirst nämlich keine Bibelstelle finden. Ganz easy. So, getauft wurde immer aufgrund eines eigenen Bekenntnisses. Interessant ist, weltweit lassen sich Menschen taufen und sie gehen nicht easy peasy aus dem Taufwasser raus zum Kaffee und feiern noch eine Runde. Nein, wissentlich, dass wenn sie sich taufen lassen und aus dem Wasser kommen, geht es für sie ins Gefängnis oder in den Tod. Du sagst, ja, früher war das vielleicht, nein, es ist aktuell in dieser Welt der Fall, dass Menschen aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Daniel war kompromisslos in seinem Glaubensleben. Er war aber auch kompromisslos in der Auswahl der Menschen, die sein Leben beeinflussen durften. Das war eine echt tolle Truppe, die da zusammen waren. Das waren 4 junge Männer und von denen heißt es ganz am Anfang des Buches Daniels, im 1. Kapitel Vers 17, da heißt es, und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit. Keine religiösen, verklemmten Stubenhocker. Das waren Leute, die hatten Freude aneinander, die hatten Freude am Leben. Sie lachten sicherlich miteinander. Ich mag mir das vorstellen, als ihnen da diese heidnischen Namen zuteil wurden. Die mussten ihren eigentlichen Namen abgeben und plötzlich hieß der Michael Meschach und der Daniel Belshazzar und der Asaja Knecht des Nego und so weiter. Da haben die bestimmt ihren Spaß dran gehabt. Haben gesagt, oh, gut, okay, ist halt so. Sie waren radikal und kompromisslos in der Auswahl der Menschen, die in ihr Leben hineinsprechen durften. Und ich möchte dir sagen, sei weise und achtsam, wer in dein Leben hineinspricht. Sprüche 13, Vers 20, wer mit Weisen zusammen ist, wird weise. Hey, und wer sich Dummkopf versucht, nun ja. Ich erlebe gerade aktuell, dass mehr und mehr Menschen sich ganz bewusst lösen von Einflüssen, die nur nach unten ziehen, die nur zerstören. Und ich möchte auch dir sagen, lass nicht zu, dass irgendeine anonyme Person, die nie im Internet nicht mal ihren Namen nennt, die du nicht kennst, von der du nie irgendwas von der Biografie verfolgt hast, dass diese Person richtungsweisend dein Leben steuert. In irgendeine Verschwörung oder in irgendeinen Quatsch hinein. Ich bin so dankbar, Nicole und ich haben Mentoren und haben Berater aus Fleisch und Blut, denen wir in die Augen schauen können, mit denen wir zusammen was essen können. Hey, wir haben Menschen, denen wir vertrauen, deren Geschichte wir seit Jahren kennen und die positiv und gut Einfluss nehmen in unser Leben. Mach da keine Kompromisse, hörst du? Ich studiere ja Menschen, das ist Teil meines Berufs. Und was mir auffällt, ist, dass Menschen, die im Glauben wachsen, immer Menschen sind, die sich verwurzeln in gute Beziehungen. Teil sind einer guten Kleingruppe, so zum Beispiel Daniel war Teil einer super Kleingruppe. Oder sich verwurzeln in einem Dream Team, so nennen wir die Teams, die mit dafür Sorge tragen, dass das sonntags alles so gut läuft. So, werde doch Teil eines Dreamteams, einer Kleingruppe. Lass dich bewusst auf Beziehungen ein. Du musst und sollst kein Solo-Christentum führen. Taufe bedeutet, ich werde hineingepflanzt. Ich bin jetzt nicht mehr Gast, ich bin Mitglied dieser Gemeinde. Genauso wie wir es in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel lesen. Da hält Petrus die Pfingstpredigt und dann 3000 Leute sagen, hey Petrus, wie geht das vor sich? Wie werde ich ein Kind Gottes? Wie werde ich auch Teil dieser fantastischen Kirche, die da ins Leben gerufen wurde? Und dann sagt Petrus, okay, erstens tut Buße. Buße bedeutet, fangt an, neu zu denken, euer Denken an Gott auszurichten. Und zweitens, lasst euch taufen. Und dann heißt es, und sie wurden der Gemeinde hinzugetan. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Daniel, er hörte auf Gott, er hörte auf gute Freunde. Und das Resultat ist unglaublich. Mehr wie 200 erfüllte Prophetien. Erst deutet Daniel die Träume der Könige, schließlich träumt er selbst und er sieht hinein bis in unsere Zeit heute. Dinge haben sich erfüllt, ganz, ganz viel seiner Prophetien, rückblickend, schon vorbei, schon erledigt, alles erfüllt, minutiös, manches steht noch aus. Und dann war er auch absolut nicht bereit, sich irgendwelchen Leuten zu unterwerfen, die noch so sehr versucht haben, Einfluss in sein Leben zu nehmen. Zum Beispiel gab es da einen König und dieser König dachte, na, er kann vielleicht den Daniel kaufen. Er feierte ein Riesenfest, das war der König Belsatzer, für 1000 seiner mächtigen Leute. Und da wurde gefeiert. Hey, letzte Woche haben wir es gehört, da ging es schon ab. Und als sie reichlich betrunken waren, kommt plötzlich ganz übernatürlich eine Schrift an der Wand. Und dem König wird es ganz Angst und Bange und er hört dann von Daniel und Daniel wird gerufen und dann sagt er, hey, sag mir, was da geschrieben ist, was da Übernatürliches passiert. Und wenn du das tust, ich werde dich reichlich belohnen. Und die Antwort von Daniel gefällt mir gut, weil er lässt sich nicht kaufen, er ist auch nicht bestechlich und er lässt auch nicht zu, dass irgendwelche falschen Leute sein Leben steuern. Er sagt Folgendes, Daniel 5, Vers 17. Da fing Daniel an und sprach vor dem König, behalte deine Gaben. Hey, das gefällt mir so gut. Daniel sagt, Geld ist nicht mein Treiber. So viele Menschen werden getrieben von Karriere, von Finanzen, von Geld. Und Daniel, er macht etwas ganz anderes. Er sagt, behalt deine Gaben. Gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was sie bedeutet. Und dann tut er es kund und sagt, hey König, deine Tage sind gezählt. Du bist gewogen und zu leicht befunden und dein Königreich wird geteilt. Alles, was du hast, wird dir genommen. So interessant, es gab keinen Anklagepunkt in seinem Leben. Daniel 6, Vers 5, da heißt es, da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden. Denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Hey, nichts an Fehl wurde an ihm gefunden. Der Grund dafür ist, er war kompromisslos dem Wort Gottes gegenüber. Er war kompromisslos in der Auswahl der Menschen, die in sein Leben hineingeredet haben. Er hat sich nicht kaufen lassen. Sich keine Tantiemen selbst ausbezahlt. Hätte er machen können als zweitmächtigster Mann im Land. Er hat seine Steuern bezahlt. Ehrlich, mir fällt auf, wenn Politiker über Jahre nicht auf der Titelseite stehen, weil sie irgendwelche krummen Dinger gemacht haben. Und dann fällt mir auch auf, wie manche wie Raketen emporsteigen in der Politik und man denkt, wow, das sind die neuen Leiter und plötzlich kommt eine Sache nach der anderen raus. Bei Daniel war überhaupt nichts Negatives, überhaupt nichts Schlechtes zu finden. Und dann war er auch kompromisslos, damit Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen. Und was mir aufgefallen ist beim Studium, eben, er ging nicht offensiv auf die Leute zu, hat sie irgendwie bequatscht und gemaßregelt. Nein, er wurde gerufen, er war Ratgeber, er behandelte die Menschen, die ohne Gott lebten, mit Respekt, mit Anstand, höflich. Er sprach mit ihnen und er teilte ihnen aber auch unmissverständlich mit, was Gott ihnen sagen will. Da war er wieder kompromisslos. Aber eben nicht, weißt du, er ist nicht im Königshof wild umhergesprungen, hat die Endzeit ausgerufen und jetzt müsst ihr alle auf eure Knie fallen, sonst fahrt ihr in die Hölle und so. Nein, er war ein Mann mit Anstand. Und wenn er gerufen wurde, dann brachte er die Menschen mit Gott in Kontakt. Und dazu möchte ich dich auch einladen. Dein Leben, hey, höre, dein Leben ist die deutlichste Predigt. Du kannst 1000 Mal von Gott predigen deinem Nachbarn, aber wenn du dich aufführst wie die Axt im Walde und dir alles egal ist, ihr eigentlich gemeinsam verantwortlich seid, dass die Mülltonne rauskommt, aber du stellst sie niemals raus, aber predigst von dem Eifer und der Liebe Gottes. Wie wird das wirken? So, Daniel, sein Leben stand total zu dem, was er sagte. Das Erstaunliche ist, alle Menschen, mit denen so Daniel zu tun hatte, waren nicht nur interessiert, sondern auch offen dafür, dass er Göttliches in ihr Leben hineinsprechen darf. Ja, und dann gab es sogar einen König, ist der König Darius, nachdem Gott den Daniel aus der Löwengrube errettet, da sagt er etwas Erstaunliches. Daniel 6, Vers 26. Dann sandte König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker. Schau mal, Daniel hatte Einfluss, aber dann kam sein göttlicher Einfluss zu jemand, der noch mehr Einfluss hat. Einfluss zu Menschen aller Völker, Länder und Sprachen. Und die Botschaft von Darius lautet, ich wünsche euch Glück und Frieden. Und dann sagt er, hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich dem Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen. Er sagt, Leute, der Gott Daniels, das ist der echte Gott und dem erweist Ehrfurcht. Und dann, es wird noch besser, dann sagt Darius, der Gott Daniels, er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter, seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Ist das nicht cool? Er rettet und befreit. Er vollbringt Zeichen und Wunder, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Daniel hat er aus den Klauen der Löwen gerettet. Und dann schließt das ab. Es heißt, während der Regierungszeit von Darius und auch unter der Herrschaft des persischen König Kyros genoss Daniel hohes Ansehen. Mach doch eine VIP-Liste. Eine Liste der very important persons, der wichtigen Leute in deinem Leben. Der Leute, die Jesus noch nicht kennen. Und fang einfach zunächst einmal an, regelmäßig für sie zu beten. Bring sie zum König aller Könige. Und dann wird er Gelegenheiten schenken, sodass Menschen auf dich zukommen, weil du so viel Freude ausstrahlst, so viel Frieden. Weil du etwas ausstrahlst, das so in der Welt nicht normal ist. Du hast Hoffnung, während andere hoffnungslos sind. Du hast Freude, während andere in Trauer versinken. Eine Freude, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Du strahlst deinen Frieden aus. Du sagst, oh, das wünsche ich mir. Ja, Gott will es dir geben. Und Gott will auch den Menschen begegnen, die ihn bis jetzt vielleicht noch gar nicht so persönlich kennengelernt haben. Darum lass uns mal die Augen schließen. Wenn du schon lange mit Jesus gehst, dann lade ich dich ein, mal darüber nachzudenken, wo du vielleicht in deinem Glaubensleben Kompromisse gemacht hast. Wo du Dinge tust, von denen du genau weißt, sie sind überhaupt nicht in Gottes Willen. Vielleicht spielst du auch gerade mit der Sünde irgendwo. Bring diese Sache jetzt zu Gott. Vielleicht sagst du, hey, mein Leben ist echt in Ordnung, dann nimm dir doch Zeit und denk mal drüber nach. Wo sind Menschen in meinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen, die er dir aufs Herz legen will, für die du betest? Und wenn sie hier sind oder auch am Livestream und sie haben keine persönliche Beziehung zu Gott, dann möchte ich sie zu einem allerersten Schritt einladen, ganz bewusst Gott aufzunehmen. Während niemand umherschaut, möchte ich fragen, wer hier ist, der sagt, ich habe das verstanden, es gibt einen Gott, der mich liebt und ich möchte ihm gerne eine Antwort geben. Und wenn Sie das betrifft, würde mich riesig freuen, wenn Sie ein Zeichen setzen, Ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken, damit signalisieren Sie, Gott, hier ist mein Leben, ich möchte es dir ganz bewusst anvertrauen. Und auch das ist wie die Taufe, eine ganz freiwillige Entscheidung. Wo immer Menschen sind, auch auf der Empore, am Livestream, ich lade ganz, ganz herzlich ein, die Hand weit auszustrecken, hier im Saal, sodass ich das sehen kann, wo immer Menschen sind. Ich schaue auch auf der Empore. Ja, danke schön. Vielen Dank. Gott ist hier, der Retter ist hier. Jesus hat seine Hand längst ausgestreckt. Vielen Dank für jeden, der sich jetzt Gott entgegenstreckt. Komm, wir wollen zusammen aufstehen. Wenn du möchtest, dann bete doch folgendes Gebet mit mir. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte dir kompromisslos nachfolgen. Dein Wille soll geschehen, so wie im Himmel, auch in meinem Leben. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst, dass ich dein Kind sein darf. In Jesu Namen. Amen.